Horstgunkel, der Mensch, erzählt von seinem verschlungenen Pfad. Heute Szene 62, Dharma unterm Dach. In Szene 57 habe ich von meinem Vier-Stufen-Plan zur Etablierung eines Zentrums der Freunde des westlichen buddhistischen Ordens im Rhein-Main-Gebiet geschrieben. Für die erste Phase war geplant, Meditations- und Dharma-Abende in meiner Wohnung in Hanau-Großauheim anzubieten. In einer zweiten Phase, nämlich dann, wenn durchschnittlich mindestens 6 Personen daran teilnehmen, wollte ich dies im Großauheimer Bürgerhaus durchführen. In einer dritten Stufe in einem gemieteten Raum in Frankfurt gehen. Und im Juni 2002 war der allererste dieser Meditations- und Dharma-Abende für meine bisherigen Kursteilnehmer an der Volkshochschule angesetzt. Also die vorher an der Volkshochschule waren, wurden jetzt zu mir in meinen Meditationsraum eingeladen. Und wir waren tatsächlich zu siebt. Und damit waren wir schon hart an der Kapazitätsgrenze in meinem kleinen Raum. Ich wohnte nämlich damals in der Mansarde unseres Hauses in Großauheim, das ich 3 Jahre zuvor der Mutter meiner Kinder überschrieben hatte. Nachdem diese dann den Mietvertrag mit dem Ökobüro Hanau gekündigt hatte, das war zuvor im Erdgeschoss untergebracht, hatte ich all die Unterlagen, die Lagerbestände und die Geräte wie PC, Kopierer, Bindemaschine und so weiter mit in meine Dachwohnung nehmen müssen, wo das jetzt alles in meinem Arbeitszimmer stand. Im ersten Obergeschoss wohnte damals Ellie, die Mutter meiner Kinder, allein. Ja, und da oben waren nur 2 Zimmer und da das, also dort oben, wo ich wohnte, unter dem Dach, und da das Haus ein Walmdach hat, sind alle Zimmer im Dachgeschoss mit schrägen Wänden an 2 Seiten. Das andere der beiden Mansardenzimmer diente bis dahin als sogenanntes neues kleines Ökobüro, nachdem ja die große Etage mit dem Ökobüro im Erdgeschoss von Ellie gekündigt worden war. Hier konnten um einen Tisch bis zu 8 Personen sitzen und hier trafen sich damals die Koordination e.V., der VCD-Kreisverband Main-Kinzig und die Bürgerliste Umwelt Großauheim. Für ein Bett für mich war kein Platz da. Stattdessen schlief ich auf einer Matratze, die dann aufgerichtet und hinter ein Bücherregal geschoben wurde. Mein Bettzeug wurde, ebenso wie meine Kleidung, in einer Kommode verstaut. Und in diesem Zimmer, dem neuen kleinen Ökobüro, das mir auch als Schlafkammer diente, wurden jetzt auch noch unsere Meditations- und Dharma-Abende abgehalten. Wir hatten diese, oder ich hatte diese Abende 14-täglich angesetzt und beim zweiten Termin kamen leider nur noch 4 Personen. Nochmals 2 Wochen später waren wir noch zu dritt. Ich bemühte mich zwar um Öffentlichkeitsarbeit, machte Aushänge und schrieb jede 2 Wochen eine Einladung per E-Mail an alle ehemaligen Kursteilnehmerinnen der Volkshochschule, soweit diese sich damit einverstanden erklärt hatten. Doch es wurde nicht besser. Inzwischen hatte ich auch eine Internetseite erstellt, die für die FWBO Rhein-Main warb. Die Genehmigung dafür hatte ich mir beim Leiter des damals einzigen größeren FWBO-Zentrums in Essen geholt. Mit dem auch das Aussehen der Seite, das war das gleiche wie bei der FWBO Essen, und der Inhalt abgestimmt war. Meine größte Angst vor einer Veranstaltung war, dass genau eine neue Person erscheint und sonst niemand. Kein Mensch, schon gar keine Frau, würde zu Meditationabenden in einem Vorort Hanaus unterm Dach kommen, wenn er oder sie dort mit dem Kursleiter allein ist. Auf diese Art war praktisch garantiert, dass neue Leute sofort wieder wegblieben. Also eine sehr missliche Lage. Und jedes Mal fürchtete ich, dass eben nur eine einzige Person, und zwar eine neue, kommen würde. Nun, im Laufe des Jahres 2002 ergab es sich dann jedoch, dass ein Mitra, also eine Person, die fest zu einer FWBO-Gruppe gehört, aus Essen nach Frankfurt zog. Der hatte in der Main-Metropole eine sogenannte spirituelle WG mit einer anderen Frau von FWBO gegründet. Auf diese Art waren wir dann immer einmal drei Leute von FWBO und manchmal noch ein bis zwei andere. Das war vor allem daher gut, weil diese beiden FWBO-Leute Musiker, nämlich Sänger und Sängerin waren und sich unsere Mantras dadurch richtig gut anhörten. Viel besser, als wenn ich die zu krächzen versuche. Bald zeigte sich jedoch, dass diese WG von den beiden nicht nur spirituell, sondern auch fruchtbar war, denn die Frau wurde schwanger und der Sänger verschwand. Tja, in dieser Zeit putzte ich alle zwei Wochen das Treppenhaus, räumte auf, putzte das Zimmer, richtete das Bad blitzblank her, sollte ja alles ordentlich sein, kaufte Blumen und Kerzen für den Schrein und auch fürs Bad, es sollte ihr angenehm wirken, sorgte für vegane Kekse, die mussten damals aus England besorgt werden, schrieb Einladungen, bereitete Werbung vor, veranstaltete VHS-Kurse, immer in der Hoffnung, die Stufe 1 meines 4-Stufen-Plans so weit entwickeln zu können, dass der Übergang zur Stufe 2, mindestens 6 Personen im Bürgerhaus, erreicht werden konnte. Allerdings wurden wir nie wieder 7 Leute wie damals beim ersten Mal. Die zuvor schwangere Frau bekam jetzt ihr Kind und brachte dies zu den Abenden mit, aber auch inklusive Baby waren wir nie mehr als 5. Inzwischen hatte ich meine Tochter, die im Erdgeschoss wohnte, auch noch als Babysitterin angestellt. Auf der Treppe stand unsere Spendenschachtel. Aber es war schon frustrierend, wenn wir bei all der Mühe und Vorbereitung, inklusive Babysitting durch meine Tochter, gerade einmal 4 Leute waren, für die ich auch noch die Vorträge vorbereitete. Und wenn dann noch neben der Enttäuschung über die geringe Zahl der Teilnehmer hinterher in der Spendenschwartale mit der Aufschrift "Gebt, was es euch wert ist", nach meinen etwa 30 bis 40 Stunden der Vorbereitung zum hohen gerade mal 2 D-Mark in der Schachtel waren. Das machte keine Freude. Gegen Ende des Jahres 2003 musste ich mir eingestehen, dass mein 4-Stufen-Plan so nicht durchführbar war. Wir waren damals normalerweise etwa zu dritt. Die beiden anderen, Michael und Sandra, kamen aus Offenbach bzw. Frankfurt. Übrigens waren auch die beiden FWBO-Leute, die von der spirituellen WG, aus Frankfurt gekommen. Und das, obwohl Frankfurter sehr ungern nach außerhalb fahren. Also, es schien eigentlich notwendig, dass man nach Frankfurt geht, um was zu machen. Es war illusorisch, jemals auf die durchschnittlich 6 Leute zu kommen, die für Stufe 2 nötig wären. Ich sagte mir, dass ich das Projekt aufgeben müsste oder eben gleich von Stufe 1 auf Stufe 3. Ein Zimmer in Frankfurt übergehen müsste, was allerdings auch ein finanzielles Risiko darstellte. Schließlich war es Frankfurt, wo nicht nur rechnerisch, sondern auch meinen Erfahrungen nach dem letzten Jahr das größte, das einzig erfolgversprechende Potenzial zu sein schien. Es ist natürlich auch ein finanzielles Risiko für jemanden, der als Wohnung, naja, gerade mal eine Matratze hinter dem Bett im neuen kleinen Öko-Büro hat. Aber eines Tages eröffnete sich eine Perspektive. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Und die spielt dann nicht mehr unterm Dach.